Archäologisches Material ist nicht stumm. Es ist auch nicht dumm. Es spricht seine eigene Sprache. So wie jede andere Sache. Schrumm, schrumm, schrumm.
Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Ich bin die Natascha und ich nicht, aber ich stelle dir ein paar Fragen dazu.
Dankeschön.
Bitte gern, ich mache das sehr gern. Letztes Mal war auch sehr lustig.
Ja.
Da hatten wir ein Crossover und das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, den Eindruck hatte ich auch, weil wir haben auch ein sehr nettes Feedback bekommen vom letzten Mal.
Das stimmt. Da hat die M geschrieben oder der M geschrieben. M geschrieben.
M hat
einfach
geschrieben.
Einfach nur M. Nicht mal M-Punkt, nur M.
Nur M.
Danke dafür. Hat der Person auch sehr gut gefallen, dass das so ein Nischenthema war. Und sie oder er fragt, wo ist der Eingangssatz hin? Wo ist er hin?
Der Eingangssatz vom letzten Mal.
Achso, genau,
ja.
Unser
reguläres Zitat von
Was
Maria
ist da passiert?
Kimbutas. Ja, also...
Ein Leben des Brian hat sich eingeschlichen.
Ein Leben des Brian und ein sehr übereifriges Mitglied der Volksfront von Judäa hat sich eingeschlichen.
Das ist wahr, ja. Ein kleines Impro-Theater.
Ein bisschen. Vor allem deshalb sehr gut passend, weil wir ja auch das letzte Mal einen Stein hatten mit einem Schreibfehler drauf. Und das ist ja...
Stimmt, das war voll passend, ja.
Nicht nur ein Schreibfehler, sondern es ist fast der bekannteste Schreibfehler
in der Filmgeschichte. Und heute schauen wir uns was ganz Spezielles an, weil es ist die Zeit, die Tage, sie werden kürzer, es ist schnell dunkel.
Und es ist bald Weihnachten?
Also, na, zurückspulen,
okay,
so weit
okay,
sind wir noch nicht.
Okay.
Nein, das ist heute unser Halloween-Special. Dun, 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 dun. Und weil es heute unser Halloween-Special ist, machen wir mal was Gruseliges. Ich weiß nicht, wie gruselig es ist, aber wir reden über den Tod, weil das so zur Jahreszeit ein bisschen passt. Den Tod, das Jenseits und wie das bei den Etruskern ausgeschaut hat. So, du hast dir die Etrusker ausgesucht.
Ja, das stimmt.
Und wie sie sich den Tod und das Jenseits vorgestellt haben. Wieso hast du dir die Etrusker für heute ausgesucht?
Ich habe mir die Etrusker deshalb ausgesucht, weil die bei uns im Studium in Graz immer ein bisschen vernachlässigt werden.
Okay.
Aber ich habe das Glück gehabt, wie ich studiert habe, hatten wir unseren alten deutschen Vorstand und Professor noch, Turi Lorenz, und der hat immer so als Steckenpferd die Etrusker gehabt. Das heißt, der hat alle paar Semester mal eine Etrusker-Vorlesung gehalten, die dann eh immer die gleiche war. Aber
okay,
man hat dann schon gewusst, um was es geht. Und er hat auch 1999 eine legendäre Etrurien-Exkursion gemacht.
Okay.
Und wir sind 10 Tage durch Etrurien gefahren mit dem Bus.
Cool.
Waren da auch einen halben Tag in Rom. Das war sehr speziell, aber die Etrurien-Exkursion war dermaßen genial, weil alle Leute, die da mitgefahren sind, die haben auch Jahre später noch davon geredet,
okay,
weil wir sehr viele Sachen gesehen haben, die man sonst nicht sieht, aber wir haben das halt zum Teil mit, wie man halt so im Studium Exkursionen macht, so 5, 6 Orte an einem Tag, ohne
ja,
Essenspause.
Ja, und alle schlurfen so schon
und
hinterher.
Und alle gehen
so
um Zahnfleisch, aber wir ja, haben echt tolle Sachen gesehen, also wirklich...
Ja.
Ganz, ganz legendär und vor allem einer der legendärsten Sätze, der mehrmals aufgetaucht ist, war, Turi Lorenz war nämlich 13 Jahre davor das letzte Mal dort und er hat sich einbildet, es ist noch immer alles gleich. Und wir sind zum Teil bei Brücken gestanden, die plötzlich neu waren und sind mit dem Bus nicht durchgekommen und er hat dann gesagt, vor 13 Jahren konnte man hier noch fahren. Ja,
okay,
aber...
Ja, jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr.
Vorbei ist.
Aber wir haben uns da eben verschiedene
Sackgassen
angeschaut, verschiedene Gräberfelder angeschaut, weil das war nämlich der Schwerpunkt der Exkursion, waren
Gräber,
weniger Siedlungen, sondern die Gräber.
Okay, da hast du schon mal was live mitbekommen.
Ja, und einige von den Gräbern, also einige konnten wir wirklich reingehen, zum Beispiel in Cerveteri, die großen Hügelgräber waren offen.
Cool.
In Tarquinia konnten wir uns ein paar der Gräber anschauen. Aber leider nicht das eine Grab, das ich heute vorstellen möchte, die Tomba dell'Orco.
Okay.
Die ist nämlich extrem schwer nur zugänglich. weil was durch die Lage des Gräberfeldes auch bedingt ist.
Okay. Bevor wir aber zu Ihnen kommen, ganz, ganz kurz.
Ach, das sagst du mir immer ganz, ganz kurz. Und du weißt, wie viel Zettel ich mir vorbereitet habe.
Ich werde dich unterbrechen, wenn es zu lang wird. Ganz kurz. Wer waren die Etrusker?
Wer waren die Etrusker? Die Etrusker sind ein vorrömisches Volk in Nord- und Mittelitalien. Sie waren angesiedelt so zwischen Florenz und Rom, ungefähr in der Gegend.
Wo
die
es Gegend das gute Essen gibt.
Nennt man heute auch noch zum Teil Etrurien, es ist die Toskana.
Wo es das gute Essen
gibt. Wo es das gute Essen gibt, ja. Genau. Hat ein bisschen einen Grund vielleicht. Die Etrusker sind kein autochthones Volk in Italien, obwohl es eine Theorie dazu gibt, aber sie sind wahrscheinlich so im 11., 10. Jahrhundert vor Christus aus dem heutigen Kleinasiatischen, aus dem türkischen Raum eingewandert und haben eine unter Mitmischung von anderen Kulturen eine eigene Kultur in diesem mittleren italischen Raum aufgezogen. Sind erstmals im 10., 9. Jahrhundert als sogenannte Villanova-Kultur fassbar und die klassische etrurische Kultur beginnt dann mit dem 8. Jahrhundert und orientiert sich sehr stark an der griechischen Kultur, weil sie von den Griechen sehr viele Einflüsse über Unteritalien bekommen.
Die haben sich da was abgeschaut.
Sie haben das letzte Mal erwähnt, sie haben sich das Alphabet von den Griechen geholt. Und nicht nur das Alphabet, sondern auch die Glaubensvorstellungen zum Teil.
Ja, weil mit der Sprache kommt meistens auch sehr viel Kultur mit.
Genau, oder auch was ein Symposion ist, also was ein Gelage ist, oder wie es auch mit Architektur ausschaut. Das kommt auch über die Griechen zu den Etruskern.
Alles klar.
Und die Etrusker sind so die eine große Kultur vor der römischen Kultur. Sie beeinflussen die Römer.
Ja.
Und die Römer stehen auch dazu, dass sie von den Etruskern beeinflusst worden sind. Und es gibt ja die legendären sieben Könige von Rom.
Okay.
Und das sind Etrusker.
Aha.
Die werden dann vertrieben im Jahr 510 und dann kommt die Römische Republik. Aber zwischen 753 und 510, also diese Frühzeit, wo zuerst der Romulus ist, der ist kein Etrusker, aber der ist eine andere Sache.
Schon klar.
Aber die etrurischen Könige regieren in Rom. Und Etrurien ist kein Staatsgebilde, was ein Flächenstaat ist, sondern es sind Stadtstaaten. Jede Stadt ist für sich eigen, aber es ist ein Städtebund, der sich selbst
individuell
bezeichnet.
Okay.
Ja. Und jeder hat seine eigenen, jeder hat seine eigene Götter, eigene Magistraten und so weiter.
Okay. Ja. Gut. Und dann kommen wir zum eigentlichen Thema von heute. Wie haben die sich den Tod vorgestellt? Weil jeder hat ein bisschen eine eigene Vorstellung. Und wenn man sehr religiös ist in unserer Zeit, hat man eine Vorstellung von Himmel und Hölle. Manche glauben an gar kein Jenseits, Dunkelheit. Manche glauben an Reinkarnation. Es gibt verschiedene Dinge. Oder, ich weiß auch nicht, Geister. Ist Halloween. Und wie haben sich die Etrusker das denn vorgestellt ungefähr?
Wir haben das Problem, es gibt zwar schriftliche Überlieferungen von den Etruskern, aber die berühmten Libri Rituales, also das, was mit der Religion bei ihnen zusammenhängt, hat sich nicht erhalten.
Okay.
Nur in kleinen Abschriften bei Plinius oder Livius oder so. Das heißt, alles, was wir über Religion und das Jenseits wissen, können wir hauptsächlich über die archäologischen Quellen rausfiltern. Und das heißt, über das, wie schauen die Gräber aus? Was ist in den Gräbern für eine Ausstattung drinnen?
Ja.
Wie schauen die Urnen aus zum Beispiel?
Genau. Je nachdem, wer
begraben ist, was sind die mythologischen Szenen, die mit dem Tod in Verbindung gebracht werden und so weiter. Und deshalb eignen sich zum Beispiel Wandmalereien in den Gräbern sehr gut oder auch die Darstellungen auf Urnen und auf den Sarkophagen.
Mhm.
Wie zum Beispiel die eine Urne, die wir jetzt im Universalmuseum Joanneum in der Archäologieabteilung gesehen haben.
Ja, die schöne mit der unteren Darstellung oben daher sitzend. Ja.
Genau. Das Jenseits ist bei den Etruskern zumindest sehr lange Zeit, was wir aus den Quellen raussehen, was Positives. Weil die ganzen frühen Darstellungen aus den Gräbern, so sagen wir 6., 5. Jahrhundert vor Christus, das ist alles so idyllische Landschaften. Es gibt Jagdszenen, es gibt Gelageszenen, es gibt Wettspiele, also auch Wagenrennen oder Ringkämpfe. Es gibt eine Tomba, die heißt Tomba degli Olimpiadi, das heißt die mit den Wettkämpfen, mit den olympischen Wettkämpfen. Dann gibt es sexuell konnotierte Darstellungen auch, gar nicht einmal so wenig. Und das Ganze sagt man dann, okay, die Etrusker haben sich das Jenseits so vorgestellt, dass es ein friedliches Zusammenleben und Zusammentreffen mit den Freunden und Verwandten ist eigentlich.
Okay. Also wir haben ein Nirvana, ein Valhalla auf der anderen Seite, wir freuen uns eigentlich darauf.
Ja, wobei das Valhalla ist ja nicht unbedingt was Positives, nur weil das ist
also
okay. Was für die Etrusker aber ganz wichtig war, war die Reise zu diesem Punkt.
Okay.
Weil es gibt sehr viele Darstellungen, wo der Verstorbene auf der Reise dorthin ist. Und da gibt es die Varianten, entweder ist er über Landweg unterwegs, da ist er entweder zu Pferd oder in einem Wagen, oder er reist über das Wasser.
Okay.
Und über das Wasser kann er entweder in einem Boot reisen oder auf dem Rücken von einem Meerwesen. Das kann ein Delfin sein, das kann ein anderes Meeresungeheuer unter Anführungszeichen sein.
Mhm.
Und dieses Tier bringt dann den Verstorbenen auf eine wahrscheinlich Insel, und das ist dann die Sache, ist es die Insel der Seligen, wo die Verstorbenen sind.
Die Todesinsel.
Die Todesinsel.
Aber das klingt recht angenehm.
Ist sehr angenehm. Es ist so ein bisschen wie das griechische Elysion, also das, wo eigentlich in der griechischen Vorstellung nur die großen Helden hinkommen. Und für die Etrusker war es ganz wichtig, sie konnten, oder zumindest die Priester der Etrusker, konnten in direkten Kontakt mit den Göttern treten und immer deuten, was die Götter sagen. Und dafür ist es wichtig, also es gibt die einen Priester, die den Vogelflug deuten, das sind die Auguren. Dann gibt es die Priester, die aus den Eingeweide lesen, das sind die Haruspices. Und man weiß zum Beispiel, dass die unterirdischen Götter, wenn irgendwo zum Beispiel ein Blitz eingeschlagen hat und der Blitz war im Nordwesten angesiedelt, dann hat man gewusst, das ist eine Botschaft, die von den unterirdischen Göttern kommt, die kommt aus dem Nordwesten. Und wenn man jetzt weiß, wo Etrurien liegt, so im Mittel von Italien, was ist nordwestlich davon?
Die Schweiz?
Nein, das ist mehr mal als erstes. Also ist es eigentlich klar, warum für die Etrusker im Nordwesten das Totenreich war, wenn es übers Wasser geht.
Das Wasser, okay. Ja.
Das heißt, es kann eine der Inseln dort sein, das könnte Elba sein, es könnte Sardinien oder sonst irgendeine Insel sein.
Würde ich schätzen, ja. Also sie sehen am Horizont so ein hübsches Hügel.
Ja.
Und denken sich, ach, das sieht gut aus,
da wollen wir hin. Das sieht gut aus, da wollen wir da hin, genau. Mhm. Damit der Verstorbene auf die Reise gehen kann, muss er, ja, erstens einmal versterben, klar.
Aber das kommt auf uns alle zu.
Das kommt auf uns alle zu.
Das haben sie vielleicht eher auch gewusst, haben sich gedacht, ja.
Aber das Interessante ist, in der Frühzeit, also in der Villanova-Kultur bereits, gibt es wahrscheinlich schon die Variante, dass sie sich vorgestellt haben, dass es eine Seele gibt beim Verstorbenen und dass sich die Seele vom Körper lösen muss. Und deshalb hat man die Verstorbenen verbrannt.
Also um das, die Seele loszulösen.
Um die Seele loszulösen. Und das ist genau das gegenteilige Phänomen zu den Ägyptern, die den Leichnam ja konservieren.
Wie haben die sich das dann vorgestellt, dass die Seele nicht entkommt oder schon?
Die Seele soll entkommen, aber die Ägypter.
Ägypter meine ich.
Die haben das mit der Seele nicht so genau gesehen. Also die haben, vor allem bei denen ging es um den Leib.
Okay,
der Leib muss unversehrt sein und der muss das weitermachen können.
Gaben,
also das mit dem Geist, das ist eher für die einfachen Verstorbenen nicht. Aber für die Etrusker ist es wichtig, dass die Seele sich auf die Reise macht.
Mhm.
Und es gibt auch immer wieder so ein Wort, das auftaucht in den Inschriften, das heißt Hintial. Das bedeutet wahrscheinlich, dass das die Seele ist eines Verstorbenen. Es gibt dann eben bei den ersten Verbrennungen, also bei den ersten Urnen, die schauen auch lustigerweise aus wie Häuser. Das sind sogenannte Haus- oder Hüttenurnen.
Okay.
Das heißt, da hat man die Asche reingegeben und da sieht man schon etwas, was dann später auch bei den ausgemalten unterirdischen Grabanlagen ist. Das Grab ist das Haus für den Verstorbenen. Deshalb die Asche in der Urne drin, die ein Haus ist, und dann auch in den Ausmalungen, in den Gräbern gibt es manchmal die Andeutungen von Architektur. Du siehst manchmal eine Dachkonstruktion an der Decke oder du siehst Zeltwände.
Damit sie schön heimelig haben. Das verstehe ich aber nicht mehr, weil sie gehen ja auf Reisen.
Ja.
Aber das ist für den Körper vielleicht eher. Damit der Körper schön warm und heimelig hat, aber dann geht die Seele auf Reisen.
Ja. Weil es gibt ja dann später den Übergang in einigen Regionen zu Körperbestattungen. Mhm. Also es wird nicht immer und überall verbrannt, sondern es gibt dann auch Körperbestattungen. Das hängt lustigerweise damit zusammen, was für eine Art von Gestein in der jeweiligen Region da ist, ob man die Kammergräber gut machen kann und die Leichen reinlegen kann oder nicht. Ja, wenn die Seele sich auf die Reise macht, kann sie natürlich auch vorkommen, dass sie sich ein bisschen verirrt.
Oh je,
weshalb sie schlecht. Begleiter hat, die Seele.
Okay, einen Reiseleiter.
Einen Reiseleiter.
In den Tod, sehr schön.
Ja, ohne den Neckermann-Schirm. und das ist ein Konzept, das haben die Etrusker von den Griechen übernommen. Bei den Griechen ist der Hermes, das ist der Händlergott und Reisendengott.
Mit den Flügeln.
Mit den Flügeln an den Füßen. Mhm. Und der hat auch die Funktion als sogenannter Psychopompos, dass er die Seelen begleitet in die Unterwelt.
Er ist auch ein Seelenbegleiter.
Er ist ein Seelenbegleiter. Mhm. Und deshalb heißen auch diese Wesen, die dann die Etrusker ins Jenseits begleiten, auch Psychopompos.
Auch. Haben sie auch übernommen.
Haben sie auch übernommen.
Mhm. Und aber es ist nicht der Hermes bei ihnen.
Es ist nicht der Hermes. Es gibt zwar die griechischen Götter fast eins zu eins bei den Etruskern. Sie haben ein paar, haben andere Funktionen auch. Aber sie haben vor allem andere Namen. Hermes heißt zum Beispiel Turms, wird da ja dann im Lateinischen zum Merkur. Dionysus ist der Gott, der eben für Wein und Rausch zuständig ist, der heißt Fufluns und der wird dann zum Bacchus.
Ja.
Zeus ist der oberste Gott
und
der wird zu Tin oder Tinia. Und der hat ja bei den Griechen rein diese Göttervaterfunktion und bei den Etruskern übernimmt aber auch zusätzlich die Funktion eines Unterweltsgottes.
Schau, okay, das ist ein spannendes Konzept.
Und er hat, also ich habe ja vorher schon erwähnt, dass es diese Blitzsache gibt.
Genau.
Es kann nicht nur Zeus bei den Etruskern oder Tinia Blitze werfen, sondern andere Götter auch. Aber Tinia hat 4 verschiedene Blitze zur Verfügung und es gibt 12. Und die guten Priester mussten dann immer wissen, das ist jetzt genau der.
Die haben das interpretiert.
Die haben das interpretiert.
Die Farbe vielleicht, die Länge, weil manche...
Die Himmelsrichtung
vor allem. Der Donner, wie laut der ist.
Alles Mögliche. Also die haben wirklich... Also die haben einen ziemlichen Hocken gehabt zum Interpretieren. Es gibt aber auch ein Herrscherpaar in der Unterwelt. Bei den Etruskern genauso wie bei den Griechen. Mhm. Bei den Griechen ist es ja der Hades und die Persephone.
Genau, der Frühling. Nein, nicht der Frühling.
Sie ist die Tochter der Fruchtbarkeitsgöttin und sie ist...
Und wenn es Herbst wird, geht sie in die Unterwelt und dann wird es... Genau, und wenn sie wiederkommt, ist...
Ist dann der Frühling.
Genau, sowas.
Und im Etruskischen sind das der Aita und die Versipnei. Also Versipnei, da siehst du ein bisschen noch die Proserpina oder Persephone drinnen.
Ein bisschen, ja.
Weil die Persephone wird ja dann im Lateinischen zu Proserpina.
Aha, ja.
Und Hades, der bei den Etruskern Aita und bei den Römern Plutos heißt. Es ist jedes
alle
Mal,
haben die alle eigenen Namen.
Unterschiedliche Namen, aber sehr ähnliche Funktionen. Mhm. Und die Darstellung vom Aita ist, dass er eine Wolfskappe am Kopf hat, um vielleicht auch anzudeuten, dass der Wolf ein nachtaktives Tier ist.
Cool, okay.
Und die Versipnei ist auch auf einer Grabesdarstellung ein bisschen unheimlich dargestellt, weil sie hat nämlich Schlangenhaare. Also nicht nur Schlangenhaare wie die Gorgomedusa, sondern sie hat Haare und ein paar Schlangen. Mhm. Also Schlangen sind ein bisschen was, wie wir sehen werden, das immer mit Unterirdischem zusammenhängt, aber nicht per se irgendwas Negatives oder Böses ist, muss man auch dazu sagen.
Ich verstehe.
Und wenn wir uns jetzt vielleicht dieses eine Grab gleich einmal anschauen.
Sehr gern. Was sagt uns das?
Das ist.
Wo war das nochmal, hast du das gemeint?
Das ist bei Tarquinia. In der sogenannten Monterozzi-Nekropole.
Gesundheit.
In dieser Nekropole sind 6100 Gräber insgesamt. Die Lage ist ganz lustig. Also Tarquinia liegt ungefähr 90 Kilometer nördlich von Rom. Mhm. Gehört zur Landschaft Latium. Und es gibt 2 Hochplateaus mit einem Tal dazwischen. Und auf dem einen Hochplateau war die antike Stadt und auf dem anderen Hochplateau war die antike Gräber-Nekropole. Und die moderne Stadt ist halt über den Gräbern zum Teil.
Oh.
Also ich habe auf Fotos ein paar von den Gräbern gesehen, wo zum Teil drüber der moderne Friedhof ist und drunter sind die antiken Grabanlagen.
Genau.
Ja, tut es doppelspucken.
Doppelspucken, definitiv.
Das Ganze ist, dort wo halt kein Staub ist alles sehr flach auf dieser Hochebene. Aber das ist nicht der Originalzustand. Im Originalen waren diese unterirdischen Gräber alle mit so Grabhügeln gekennzeichnet, oberirdisch.
Schon.
Ja, und diese unterirdischen Gräber heißen Hypogeen. Mhm. Die sind in den Fels hineingegraben. Mhm. Und du gehst über Treppe nach unten und dann bist du in einem, entweder in einem großen Raum drin oder in einem aus mehreren kleineren Räumen bestehenden Grab. Und so ist es auch bei dieser Tomba dell'Orco, also Grab des Orcus, wie es genannt ist, oder auch Tomba dei Murina, weil man annimmt, dass die Familie der Murina eines dieser Gräber gehabt hat. Alles weil klar. Man aus Inschriften unter anderem ein paar Namen identifizieren konnte von den Leuten, die da bestattet waren. Und diese Familie der Murina ist eine Ablegerfamilie der Spurina, die jetzt nichts sagen werden.
Nein.
Aber es gibt einen sehr berühmten Spurina in der römischen Geschichte.
Ja.
Das ist der Haruspex, der Cäsar gesagt hat, hüte dich vor den Iden des März.
Das war der Herr.
Das war der Herr. Das war ein Nachfahre von dieser alten etruskischen Familie.
Aha.
Im ersten Jahrhundert vor Christus, wo es natürlich schon die etruskische Kultur eigentlich de facto untergegangen ist,
yeah,
weil die letzte etruskische Stadt von den Römern erobert worden ist.
Aber es gab so einen offensichtlich einen Nachhall von den
komplett,
Etruskern. Ja.
Komplett,
ja,
bis ja, weit noch ins erste, zweite Jahrhundert nach rein.
Und wer oder was war der Herr Orcus?
Der Herr Orcus. Das Grab ist 1868 entdeckt worden von einem Offizier der französischen Armee. Und der hat, wie er da runtergekommen ist in das erste Grab, hat er eine Darstellung an der Wand gesehen und die war so grauslich, dass er gedacht hat, das ist der Orcus, das kann ja nur der Gott der Unterwelt sein.
Mhm.
Was er gesehen hat, war eine Darstellung eines Zyklopen, wie man inzwischen weiß, möglicherweise Polyphem,
okay,
die da an der Wand war. Aber es hat sich der Name Orcus gehalten und lustigerweise heißt Orco im heutigen Italienisch Oger.
Ah.
Und das heißt, manchmal ist das praktisch das Grab des Ogers.
Ich verstehe die Connection da, ja.
Ich habe schon vorher erwähnt, Tomba dell'Orco 1 und 2.
Mhm.
Es waren nämlich ursprünglich zwei getrennte Gräber, die im Laufe der Zeit zusammengewachsen sind, weil man aus dem einen Grab in den nächsten einen Durchgang geschlagen hat.
Ich wollte gerade sagen, wie können Gräber zusammenwachsen? Das ist ja der nächste Spuk.
Naja, indem man halt ein bisschen was größer machen möchte.
Ein Loch hinein.
Man hat trotzdem zwei Eingänge noch immer gehabt,
ja,
aber in der Mitte ein Verbindungsstück.
Okay.
Die Grabanlage stammt aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts, ist die Tomba dell'Orco 1 und das zweite ist aus der Zeit um 325. Also es sind ungefähr 50 Jahre dazwischen zwischen beiden Gräbern. Aber wir sind im 4. Jahrhundert und das ist die Zeit, wo die Darstellungen der Etrusker nicht mehr alle nur rein Halligalli sind. Das heißt, die Darstellungen, die wir hier haben, sind zum Teil schon noch das Festgelage. Aber es gibt dann auch so Szenen, die ein bisschen eher so einen düsteren Konnex haben. Das Grab 1 eben ist auch, Tomba dell'Orco 1 ist das sogenannte Grab der Welcher. Das ist wieder eine Unterfamilie dieser Murina, dieser Spurina.
Ja.
Und in diesem Grab ist die sogenannte Mona Lisa der Antike dargestellt.
Mona Lisa der Antike?
Ja.
Was kann ich mir darunter vorstellen?
Wir werden das Bild dann auch auf den Blog geben. Das ist die Darstellung der Velia Welcher, einer Frau, die in der Gelageszene gezeigt wird.
Also es ist eine Szene,
es ist ein
nicht
Bankett.
Nur sie.
Es ist nicht nur sie, sondern es ist ein Bankett mit mehreren Leuten, sie und ihr Mann und ein paar andere Gäste noch. Und sie werden unter anderem von geflügelten Wesen mit blauer Haut bedient.
Blaue Haut.
Blaue Haut.
Aliens?
Vielleicht möglich.
Dun, dun, dun.
Aber das Interessante ist, die Darstellung von ihr, also sie ist eine Profildarstellung von ihrem Kopf,
ja,
und sie ist wirklich dermaßen schön gezeichnet. Also von der Kunstperiode her sind wir da jetzt im Übergang, so Ende Klassik, Übergang zum Hellenismus. Und das kommt auch schon sehr starker Realismus rein in die Darstellungen. Und was bei ihr auffällt, ist dieses Abschätzige im Mundwinkel.
Ja, ich wollte gerade sagen, sie sieht nicht amused aus.
Nein, sie ist nicht amused.
Von dem Gelage oder was auch immer passiert.
Keine Ahnung,
oder von
was genau.
Oder von den Aliens. Kein Fan von Aliens.
Aber das Bemerkenswerte ist, und deshalb mag ich die Etrusker und die Griechen weniger, weil bei Banketten sind laut den Darstellungen aus den rhetorischen Gräbern die Frauen genauso zugegen wie die Männer. Und es sind definitiv Frauen, weil der Unterschied ist gleich wie in der ägyptischen Malerei.
Ja.
Die Männer sind dunkel von der Hautfarbe und die Frauen sind hell. Und wenn du irgendwo eine Szenerie hast und sie hat eine eindeutig helle Hautfarbe, ist ja sicher eine Frau vorhanden. Bei den Etruskern sitzen sie mit den Männern dort, trinken mit den Männern, lachen mit den Männern, haben ihre Freude mit den Männern. Und bei den Griechen ist ja das Problem, die einzigen Frauen, die zu den Symposien durften, sind die Hetären. Und eine ehrbare Frau geht dort nicht hin.
Alles klar.
Aber sie ist eben dort und die gesamte Malerei aus dieser Tomba dell'Orco I gehört zu fast der schönsten Malerei aus der etrurischen Zeit. Qualitativ sehr hochwertig.
Ist es noch gut erhalten, weißt du da was?
Zum Teil. Sie ist halt leider sehr schwer zugänglich. Also die ganzen Fotos, die ich gesehen habe, sind aus dem Internet zum Teil. Mhm. Ein bisschen ist die, sie haben nicht die Form gelitten.
Mhm.
Und es hat auch einiges daran gelitten, dass kurz nach der Auffindung die Franzosen versucht haben, die Wandmalereien aus den Wänden abzulösen, um sie in den Louvre zu bringen, und dabei haben sie ziemlich viel zerstört.
Ach geh, Leute.
Tja.
Zu gierig. Das passiert, wenn man zu gierig ist.
Und das sieht man dann vor allem bei der Tomba dell'Orco II, wo nämlich der Vergleich, ich habe da Publikation von 1870 gefunden, da sind die Zeichnungen drinnen, und da ist viel mehr auf den Zeichnungen von 1870 zu sehen, als man heute noch an der Hand der Fotos sieht. Also da ist sehr viel auch kaputt gegangen. Bei der Tomba dell'Orco II haben wir jetzt noch mehr von diesen seltsamen Wesen, von diesen Geflügelten mit einer dunklen Haut.
Erzähl mir von ihnen. Mal mir ein Bild. Setze die Stimmung.
Es gibt männliche und weibliche Wesen, die ein bisschen seltsam sind, sagen wir mal so.
Die meistens, ja. Wenn man in der Straßenbahn sitzt, denkt man sich, oh mein Gott.
Das ist ein guter Vergleich. Manchmal denkt man sich nämlich, man fährt jetzt mit der Straßenbahn irgendwie ins Jenseits.
Heutzutage und nicht, vor allem.
Und nicht nur mit der Sima zum St. Leonhard-Friedhof. In der Tomba dell'Orco II gibt es nämlich eines dieser Wesen dargestellt, was man sonst aus keinem anderen Kontext in Darstellung kennt, und das ist der oder die Tuchulcha.
Tuchulcha?
Tuchulcha.
Okay, erzähl mir mehr.
Man weiß deshalb, wie die Figur geheißen hat, weil es ist nämlich eine Inschrift drüber, von rechts nach links.
Etruskische Schrift.
Und dieses Wesen hat eine, in dem Fall dunkle blaue Haut, also wird eher männlich sein, hat einen Kopf, der sehr seltsam ist, weil es einen Geierschnabel hat. Es hat Haare und einen Bart, aber es hat auch noch zusätzlich so eine Schlange, die oben rauswächst, und sowas wie große Tierohren.
Mhm. Eselohren oder
Eselohren.
So.
Eselohren. Ja. Die Flügel schauen auch ein bisschen komisch aus, und um den Arm, zumindest den einen, den man noch sieht, ist eine Schlange geschlungen.
Darf ich da was anmerken?
Bitte.
Die Flügel oben
sehen
aus wie das Muster von der Schlange.
Ja, das stimmt.
Das ist spannend. Wollte ich nur.
Aber das wäre dann eine geflügelte Schlange.
Ja, aber ist die Schlange geflügelt oder das Wesen?
Das Wesen ist geflügelt, definitiv.
Offensichtlich, ja, aber es hat so
ein Es hat dasselbe Muster, das stimmt.
Ja.
Und die Szenerie ist die, dass in der Unterwelt zwei Figuren sitzen. Eine ist beschrieben mit These, also Theseus. Ah. Und daneben ist ein zweiter, und das ist der Peritos. Das sind zwei griechische Helden, also Theseus vor allem, der mit seinem Begleiter Peritos in die Unterwelt kommt und dort picken bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Oh je.
Ja, sie picken nämlich an Felsen fest und können nicht aufstehen, und sie vertreiben sich halt die Zeit mit Brettspielen. Und das ist die Szenerie, dass sie in der Unterwelt von Tuchulcha überwacht werden, der ein Brettspiel zuschaut bei ihnen.
Ach so.
Die beiden kommen dann wieder raus, aber erst nachdem Herakles sie unten befreit. Also klar, der stärkste Mann kann sie vom Felsen lösen.
Natürlich kann er das.
Aber das ist eines dieser Wesen, das ein bisschen seltsam ist.
Mhm.
Und was in der...
Das war auf der Wand in der Tomba.
Das war in der rechten Wand der Tomba dell'Orco II.
Ja.
An der Rückwand, also wenn man gleich reinkommen ist, das gilt, dass man als erstes gesehen hat, das waren Aita und Phersipne, also Hades und Persephone.
Mhm.
Und davor ein Held von Kentagerion gewesen sein und so ein bisschen so Szenerie Herrscherpaar der Unterwelt. Und links an der Wand ist eine andere Szene, nämlich Agamemnon, Teresias und Ajax in der Unterwelt. Und das ist eine Szene, die mit dem Odysseus zusammenhängt.
Genau, ja.
Odysseus, der in die Unterwelt kommt und den Geist befragt.
Genau, ja.
Und da steht lustigerweise beim Teresias dabei dieses Hintial. Das heißt, man nimmt an, es ist die Seele des Teresias.
Interessant, ja.
Das ist eben in der Tomba del Orco 2.
Ja.
Und dann gibt es aber am Eingang zu diesem Grab, gibt es rechts eine Kyklopendarstellung, wahrscheinlich der Paoli-Film, und links davon steht ein anderes von diesen seltsamen Wesen, und das ist der Charun. Die Charun-Abbildung, die ich gewählt habe, ist allerdings nicht jetzt aus dem Grab, sondern weil ich versucht habe, urheberrechtsfreie Abbildungen zu finden, was gar nicht so einfach ist, habe ich ein anderes Grab genommen, und zwar die Tomba François bei Vulci. Charun ist, da kann man aus dem Namen ein bisschen was Griechisches rauslesen, den Charon, den toten Fährmann über den Acheron, über den Fluss, der die Seelen drüber rudert.
Alles genau, klar, genau. Auch ein Begleiter sozusagen.
Auch ein Begleiter, allerdings der Charun hat jetzt keine Ruder in der Hand, sondern der Charun hat einen Hammer in der Hand. Manchmal hat er auch ein Schwert in der Hand oder er hat einen Schlüssel.
Was hat er vor mit dem Hammer?
Das ist eine gute Frage, weil das andere Problem ist, dass der Charun schon mal ein bisschen anders ausschaut, als man sich den Charos vorstellt.
Genau.
Er hat nämlich auch so eine bläuliche Farbe auf der Haut. Er hat auch diese spitzen Tierohren, die ihn ein bisschen an einen Faun erinnern. Dann hat er auch so eine Nase, die so ein bisschen wie eine Hackennase ist, so eine geierschnabelartige Nase. Er hat meistens einen Vollbart. Und vom Gewand her hat er eigentlich meistens ein kurzärmliches Gewand, also manchmal ohne Ärmel, und das ist gegürtet. Was er mit dem Hammer macht, es gibt immer wieder Darstellungen auch von ihm, wo er mit einer anderen Gottheit, mit der Fand, die wir doch noch hören werden, zusammen ist, und die hat Fackeln. Und beim anderen Grab, bei der Tomba degli Aninas, auch in Tarquinia, stehen die beiden rechts und links vom Eingang.
Nebeneinander, die Wächter.
Die Wächter, sie mit einer Fackel, um ihm den Weg zu weisen. Und man nimmt jetzt an, vielleicht hat er mit dem Hammer ja die Tür eingeschlagen ins Totenreich.
Ah ja, das wäre eine lustige Vorstellung.
Wäre eine lustige Vorstellung. Oder es gibt ja die Geschichte, dass er auf dem Weg, weil er wirkt auch als Psychopompos, also auch als Seelenbegleiter, dass er vielleicht damit Gefahren auf dem Weg beseitigt hat, wie zum Beispiel Schlangen erschlagen hat oder sowas.
Die aber auf dem Kopf vom...
Vom Tuchulcher sind zum Beispiel, oder auch von der Versipnei. Also wenn er auf seine Chefin kurz einmal draufhaut, hat er, glaube ich, ein Problem.
Ich glaube auch, das hat er vielleicht nicht gemacht.
Aber es gibt noch eine andere Deutung, und die ist ein bisschen gruselig. Nämlich, es gibt im römischen Zirkus, im Kolosseum, die Figur des Dispater. Das soll ein römischer Unterweltsgott sein. Und der hat einen großen Hammer in der Hand. Und wenn er jetzt nach einem Gladiatorenkampf, der durchgeht und schaut, ob die Leute tot sind, dann haut er auf
haut er nochmal drauf. Zur Sicherheit?
Genau.
Okay. Ja, vielleicht sowas in der Art. Vielleicht, wenn der Körper noch nicht ganz ready ist.
Ja, nochmal kurz draufhauen. Nochmal der röchelt noch, Bunk. Und das erinnert mich ein bisschen, hast du American Gods gesehen?
Noch nicht, nein.
Da gibt es die Figur des Chernobog.
Okay.
Ein slawischer Gott. Ja. Von Peter Stormare großartig gespielt.
Ja.
Und der hat einen Hammer. Und er arbeitet in einer Fleischfabrik zum Rinderschlachten.
Ich sehe die... Ja.
Bonk.
Das wird sein.
Ja,
so also was in der Art.
In der Art? Vielleicht, vielleicht.
Cool.
Das wäre eben Tuchulcher und Charun, die eben beide in männlicher Variante, also Charun sicher in männlicher Variante auftritt. Tuchulcher möglicherweise... Auch in weiblicher Variante.
Beiden, ja.
Und in eindeutig weiblicher Variante gibt es die Fand.
Die Fand.
Die Fand. Die ist ja auch geflügelt. Das muss man zum Charun vielleicht noch dazu sagen. Der kann Flügel haben, muss aber nicht. Also die können alle drei geflügelt sein. Und bei dem Beispiel, was ich da genommen habe, das ist aus der Tomba degli Aninas.
Ja.
Hat die Fand eine brennende Fackel in der Hand? Und das ist die Sache mit, begleitet sie den Verstorbenen in die Unterwelt und zeigt sie ihm den Weg damit. Fackeln tauchen ja dann später auch bei den römischen Sarkophagen immer wieder bei Figuren aus, bei den Attis-Figuren zum Beispiel. Und sie hat sonst nur einen kurzen Chiton an, und der kurze Chiton lässt eigentlich die Brust frei. Und man sieht nur so einen Harness vorn, so ein Brustgeschirr bei ihr.
Ja.
Und bei dem kann man sie dann fragen, ist das jetzt das Gewand oder ist das für die Montage der Flügel?
Oh ja, das stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Das könnte auch sein, dass das keine echten Flügel sind, die sie ablegen kann.
Genau.
am Ende des Tages, genau, nach einem langen Arbeitstag.
Mhm. Aber sie hat auch an den Füßen hohe Stiefel und trägt sonst da manchmal einen Schlüssel und auch manchmal ein Schwert bei sich. Also so ähnliche Ausstattung wie eigentlich der Charon.
Ja, nur dass er die Tür nicht mit einem Schlüssel aufmacht, sondern mit Mama.
Ja.
Sie macht so ein bisschen.
Oder er könnte theoretisch, er hat manchmal einen Schlüssel, aber vielleicht braucht man mehrere Schlüssel. Oder wenn der Schlüssel gerade blöd verklemmt ist, muss man halt mit Gewalt zu haben.
Schon klar.
Aber die Sache ist die, dass die Etrusker halt so im 4., 3. Jahrhundert wirklich anfangen, Szenen darzustellen, die jetzt nicht nur mehr wirklich komplett freudig sind, sondern ein bisschen in die jenseitige Richtung gehen, was auch damit zusammenhängt, dass sie für sich selbst gesehen haben, dass ihre Kultur ja dem Ende zugeht, durch die Verluste gegen natürlich Rom, das immer weiter expandiert.
Und parallel die Vorstellung.
Und parallel die Vorstellung, dass sowieso ihre Kultur nach einem Aufstieg und einer Blüte, einem Untergang zugeht.
Wie das Leben.
Wie das Leben.
Mhm.
Geht das halt irgendwann nochmal zu Ende und ja, kann man nichts machen.
Okay, und manchmal sind auf der anderen Seite einfach komische Figuren.
Wie im Bus.
Wie im Bus und der Bim.
Genau.
Ja, das war mal wieder sehr informativ. Mir gefällt der Hardon sehr gut.
Ja.
Ihr könnt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, uns ja Bescheid sagen, wer euch am besten gefallen hat von den witzigen Kreaturen.
Oder wenn ihr irgendwelche Theorien habt, was die mit ihren verschiedenen Werkzeugen gemacht haben könnten.
Ja, könnt mit dem Hammer.
Schreiben. Mit dem Hammer.
Wieso kann sie die Flügel ablegen? Vielleicht habt ihr Theorien. Ja. Schreibt es uns.
Ja, und hören könnt ihr uns ja über Spotify, über unsere Blogseite Artefakte erzählen, über Deezer, über TuneIn, über podcaster.de und auch über Google Podcast.
Ihr könnt uns auch schreiben, und zwar auf artefakteerzählen@gmx.at und auf Facebook auch unter Artefakte erzählen und natürlich auf unserem Blog unter Artefakte erzählen. Einfach googeln, ihr findet uns.
Genau, wir sind ja überall. Naja, fast nicht ganz überall, aber einigermaßen überall.
In euren Träumen.
Geister, Geister.
Danke fürs Zuhören.
Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen.
Happy Halloween!